Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Moin Florian, willkommen im Podcast.
Servus Tim.
Am besten starten wir mal mit so einer kleinen Einleitung. Du hast nämlich schon einige spannende Sachen gemacht. Vielleicht magst du mal so ein bisschen deine bisherige berufliche Karriere erzählen, was du da so getrieben hast.
Gerne. Also ich muss sagen, mein Karriereweg war jetzt nicht unbedingt so richtig geradeaus Richtung Finanzbranche, sondern Finanzbranche war für mich eher ein Umweg. Ich bin eigentlich gelernter Industriemechaniker, habe dann Maschinenbaumanagement studiert, habe aber während des Studiums, das heißt aus meiner Sicht jetzt eigentlich viel zu spät, halt ja Leidenschaft fürs Investieren entwickelt und dadurch halt so ein bisschen auch den Draht geknüpft, dann über Praktikas bei einer Value Investing Boutique gelandet vom Professor Dr. Max Otte. Der ist ja recht bekannt. Da habe ich mich Schritt für Schritt hochgearbeitet mit guten Investments, mit guten Leistungen und am Ende war ich sozusagen dann Partner und Senior Analyst und auch mit Verantwortung von knapp 300 Millionen Assets under Management. Das war dann wirklich ganz spannend und aber jetzt, wo sozusagen mein zweites Kind in Sicht war, habe ich mal so über meine Situation nachgedacht und mal geschaut, wo ich den Schwerpunkt legen möchte, weil gerade das Fondsgeschäft, das ist schon sehr zeitintensiv und da bin ich dann schlussendlich zur Erkenntnis gekommen, dass ich erstmal mich um meine eigene Beteiligungsholding kümmere und sozusagen auch meine mehr Zeit für meine Familie habe und deswegen bin ich jetzt aktiv für meine kleine Beteiligungsholding König E-Commerce. Wir investieren in hauptsächlich in E-Commerce-Unternehmen oder in Social-Commerce-Unternehmen, aber auch in Familienunternehmen. Und das ist eigentlich super spannend und damit konnte man bisher sehr gute, auch ausreichende Rendite erzielen.
Ja, sehr spannend. Dann steigen wir da aber auch später nochmal tiefer ein. Und springen jetzt erstmal quasi nochmal zum Anfang, wie du denn überhaupt quasi an das Thema Finanzen selber rangeraten bist. Also wie bist du denn da dann überhaupt drauf gestoßen?
Das hat mich gleich richtig, richtig Geld gekostet. Nämlich, ich hatte gleich am Anfang einen Riesenfehler begangen. Ich war damals so 14, 15, hatte ein bisschen gearbeitet für das Familienunternehmen meines Vaters, hat mir was zusammengespart. Und daraufhin habe ich investiert, natürlich in den erstbesten Fonds, der von einem sehr ja triebigen Makler bei uns vertrieben wurde. Und ich wusste nicht wirklich, was dahinter steht. Ich wusste nicht unbedingt, was der Fonds macht, in was er investiert. Ich habe aber einfach mal aufs Blaue hinaus investiert. Daraufhin waren die Zahlen von dem Fonds richtig cool. Da habe ich selber dann bei mir auch als Junge irgendwie eine gewisse Gier verspürt, habe nochmal investiert und dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann hat sich das alles in Luft aufgelöst, dann gab es so einen Betrugsskandal und sagen wir mal so, ich hatte dann echt Probleme, wirklich damit fertig zu werden, darüber nachzudenken, aber schlussendlich habe ich mich aufgerappelt und habe mir dann die Frage gestellt, es kann ja nicht nur Verbrecher geben in der Finanzbranche, sondern es gibt auch solide Leute, die langfristig mit ihrer Kultur und was erreichen und darüber auch Performance erzielen. Und so bin ich dann Schritt für Schritt auch zum Value Investing gekommen und habe dann sozusagen schon während meines Studiums mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Also was wirklich auch, was ich daraus gelernt habe, ist halt, auch wenn man in Fonds investiert, sollte man sich damit beschäftigen und sozusagen dann auch mal hinter die Kulissen schauen, mal das Factsheet aufmachen, um halt wirklich mal mehr Informationen zu sammeln, als man von Maklern halt bekommt.
Ja, das stimmt. Da ist natürlich auch meine Transparenzfrage bei den Fonds gegeben, weil nicht alle kommunizieren ja auch so schön transparent und offen, was da eigentlich abgeht. Aber umso wichtiger ist, dass man dann ja auch mal selber reinschaut, was da denn eigentlich vor sich geht.
Das stimmt, aber generell ist es ja so, dass die Mehrheit der Deutschen, glaube ich, mehr Zeit investieren in die Auswahl ihres Autos als in die Auswahl ihrer Altersvorsorge. Und da ist, glaube ich, noch ein langer Weg zu gehen, bis sich das mal ändert. Das wird sich wahrscheinlich nie unbedingt drehen, aber man sollte sich schon mit der Altersvorsorge an sich beschäftigen und darüber hinaus dann halt auch für sich das richtige Produkt auswählen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann bist du quasi, also dann war das auch dein erstes Investment, dieser Fonds.
Genau, und ich bin auch gleich all in gegangen, habe dann sozusagen nichts mehr gehabt danach, aber weil die Summen halt nicht so groß waren, kam dann irgendwie 4, 5 Jahre später dann ein bisschen was aus diesem Fonds, der angelegt wurde für so Betrugsfälle.
Ah, okay. Und wie ging es dann quasi weiter? Also worein, also wie ist dann dein Weg weitergegangen? Du bist dann quasi an diese Fondsboutique da rangekommen. War das dann schon der Moment, wo du selber dann Hand angelegt hast und Einzeltitel ausgewählt hast, oder hast du das erst auch da gelernt?
Nee, ich hatte das im Prinzip im Studium schon vorher gemacht. Und ich hatte da einen Kumpel, der hat sich mit der Thematik schon beschäftigt. Also was ist Value Investing? Hat auch schon Bücher gelesen von Ben Graham. Und so bin ich im Prinzip eingestiegen. Einfach durch Selbststudium von Büchern. Und da gibt es ja wirklich einige gute Investmentbücher. Ben Graham mit intelligent investieren ist da aus meiner Sicht zu nennen. Das ist zwar an sich keine leichte Kost, aber es sind viele Gedankenanstöße drin, die man mitnehmen sollte. Und über diese Bücher bin ich halt zum Investieren gekommen, habe auch selber schon dann Tools aufgebaut, um Unternehmen zu bewerten. Und so habe ich halt Schritt für Schritt auch mir ein eigenes Portfolio zusammengebaut. Das war im Prinzip mein Weg, natürlich alles mit kleineren Summen. Und über dieses Interesse, über diese Leidenschaft durfte ich dann sozusagen vorsprechen, bei dieser Value Investing Boutique und durfte dann daraufhin auch ein kleines Praktikum machen. Und über dieses Praktikum, ein paar Tage später, durfte ich dann starten ins Fondsbusiness, ins Fondsmanagement.
Ja, sehr cool. Und da bist du ja auch tatsächlich, wie ich finde, relativ schnell aufgestiegen, so vom Gefühl her. Oder ist das da irgendwie normal? Oder was hast du da vielleicht anders gemacht als andere?
Das stimmt. Also da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Natürlich hatte ich auch Glück in meiner Auswahl Investments, dass es das einigermaßen lief. Darüber hinaus war es auch so, dass das Team immer so ein bisschen wechselt und ich dann eigentlich schon einer war mit recht langer Teamerfahrung und schon mit einem Erfahrungsschatz halt in diesem ganzen Team, in diese Teamskonstellation, die mir weitergeholfen hat. Und daraufhin durfte ich ja mein erstes Mandat übernehmen. Da war ich, glaube ich, sag mal so 2 Jahre im Business. Und das war eigentlich ganz spannend. Das war für einen kleineren Treuhänder, die nur in Europa investiert haben. Und dann durfte ich sozusagen die ersten Aktien aussuchen, dann auch selber vorsprechen bei dem Gremium, die Performance meines oder des Fonds dann halt auch verteidigen. Und das war wirklich schon spannend. Da habe ich viel gelernt. Da konnte ich auch selber meine Persönlichkeit gut entwickeln. Und ja, der Kunde war sehr zufrieden und so ging es dann halt auch Schritt für Schritt, dass ich mehrere Mandate übernehmen durfte.
Ja, wirklich spannend. Dann hast du jetzt auch gerade schon angeschnitten, deine Investments liefen ganz gut. Was ist denn eigentlich deine Strategie?
Also meine Strategie hat sich auch im Laufe der Zeit entwickelt. Begonnen habe ich hinsichtlich Graham-Style mit vielen Preisinvestments, wo der Preis halt sehr attraktiv war. Aber irgendwann habe ich gemerkt, reine Preisinvestments haben zwar Aufholpotenzial, aber da kommt nicht wesentlich mehr. Also diese Zigarettenstummel-Philosophie. Das heißt, einmal ein vernünftiger Zug, einmal eine vernünftige Rendite, sagen wir mal über 100%, aber mehr kommt dann halt nicht. Und so bin ich Schritt für Schritt umgeschwenkt zu den Zinseszinsmaschinen, dass ich also hochwertige Unternehmen kaufe, die langfristig einen Wettbewerbsvorteil haben und die auch langfristig dann das Kapital im Unternehmen verzinsen können. Und so Wenn man die einmal bekleidet über mehrere Jahre, kann man sich förmlich zurücklegen und muss nur noch die Quartalszahlen beobachten und kann das Unternehmen für einen arbeiten lassen. Und da bin ich im Prinzip drauf und dran und habe mir dann ein vernünftiges Portfolio zusammengebaut. Aber das ist so meine Strategie. Ich suche eher Unternehmen, die wachsen, die das Kapital, was sie anvertraut bekommen haben, vernünftig verzinsen und wo das Management möglichst auch langfristig ausgerichtet ist. Und da ist für mich ein wichtiger Punkt, dass die Beteiligung im Unternehmen, also wirklich das Geld, was sie in Aktien halten, halt mindestens das Jahresgehalt übertreffen sollte. Und besser wäre sogar, wenn die Dividende, die sie bekommen, bezogen auf ihre Beteiligung, dann höher liegt als ihr Jahresgehalt. Dann denken sie wirklich langfristig, sitzen mit uns Aktionären in einem Boot und dann gibt es ein Win-Win für alle Beteiligte.
Und da ist jetzt der Schwerpunkt quasi heute in deiner König E-Commerce Holding auf Familienunternehmen und E-Commerce-Anbieter.
Genau, ja.
Und das sind dann alles Aktien, weil es hört sich so E-Commerce, also König E-Commerce ist ja schon präsenter Name direkt im Unternehmensname, als ob das quasi direkt so ein schon fast Private Equity Vehicle sozusagen ist, was sehr, sehr gezielt investieren. Aber es sind Aktien quasi, oder ist da auch was anderes drin?
Sind zu 80% Aktien und noch kleine Unternehmensbeteiligung ist noch dabei, aber Schwerpunkt liegt klar bei Aktien. Weil die aus meiner Sicht einfach auch ja viel liquider sind. Man kommt schnell raus und rein. Und es gibt, sagen wir mal, auch vielleicht dank Corona einige gute E-Commerce-Unternehmen an der Börse, die man da auch verfolgen kann. Und dieses E-Commerce-Thema, also war es nicht unbedingt beliebt bei den Aktionären vor Corona, weil vielleicht auch viele nicht den Wettbewerbsvorteil verstanden haben, weil der ist ein bisschen einzigartig, aus meiner Sicht. Also was ich mit Wettbewerbsvorteil meine, eigentlich ein starkes E-Commerce-Unternehmen oder eine starke Online-Plattform baue ich ja dahingehend auf, dass ich mehr Traffic auf meine Seite bekomme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Produkt X anbiete, habe ich ja meistens einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem stationären Handel, weil ich halt wenig Lager brauche und weniger Läden. So habe ich einen kleinen Wettbewerbsvorteil, aber diesen Wettbewerbsvorteil kann ich sozusagen immer wieder verstärken, indem ich halt die Kosten, die ich habe für das Produkt, halt skalieren kann. Die werden dann Schritt für Schritt, umso mehr Produkte ich verkaufen kann, weniger. Diesen Preisvorteil kann ich weitergeben an den Kunden. Und wenn ich den weitergebe an den Kunden, erhalte ich mehr Nachfrage. Und das ist im Prinzip ein Modell, das verstehen nicht unbedingt viele Investoren, weil das nicht unbedingt dieses Streben nach Gewinn ist, sondern streben einfach mal erstmal nach Neukunden, nach mehr Traffic, mehr Nachfrage. Und im zweiten Schritt steht dann der langfristige Cashflow.
Aber dann ist quasi auch, bist du nicht so rein auf, also weil es gibt ja viele, die ja bei E-Commerce und so weiter besonders halt so Marktplätze favorisieren, da bist du dann also quasi deutlich breiter auch unterwegs, dass du nicht nur sagst, Marktplätze sind geile Modelle, weil man da schön wenig selber machen muss und einfach die Plattform bereitstellt, sondern auch tatsächlich das reine E-Commerce an sich ist schon ein geiles Business.
Aus meiner Sicht schon. Also ich nenne dir da mal zwei Beispiele. Was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel, chinesische Unternehmen sind ja aktuell in aller Munde. JD.com ist auch ein E-Commerce-Unternehmen, was im Prinzip die Waren aufs eigene Lager nimmt und somit auch Fälschungen ausschließen möchte. Das ist ein bisschen einzigartig, aber es hat den Vorteil, dass natürlich große Markenunternehmen, wie zum Beispiel Apple, LVMH mit Louis Vuitton, halt viel lieber mit JD.com in China Geschäft machen, als jetzt zum Beispiel mit Alibaba, weil die möchten natürlich nicht ihr Produkt gleich neben einem gefälschten Produkt sehen, sondern die möchten dann auch dafür sorgen, dass ihr Produkt einzigartig in diesem Shop steht. Und das macht die Sache ziemlich smart. Und der Gründer von JD.com hat im Prinzip den Gedankengang entwickelt, indem er damals einfach seine Kunden befragt hat, hey, was gefällt euch denn nicht an dem aktuellen Online-Handel? Und dann kam halt raus, den Leuten gefällt nicht die Zustellung, also den Versand, es kommt zu unpünktlich und es kommt halt zerknickt oder fehlerhaft an. Und dann hat er gesagt, hey, das kann ich aktuell, da finde ich keinen vernünftigen Partner, der das kann, damals in China, muss ich selber machen. Und so hat er selber halt eine eigene Logistik aufgebaut mit vielen Hubs und kann dadurch halt dafür sorgen, dass die Ware so ankommt, wie der Kunde es möchte und sorgt dafür, dass das Einkaufserlebnis einfach ziemlich gut ist. Und sowas Ähnliches macht aus meiner Sicht zum Beispiel AO.de in Deutschland. Hast du von denen zufällig schon gehört?
Tatsächlich sagt mir das gar nichts. Also von denen habe ich wirklich noch nie gehört.
Darf ich dazu noch, darf ich das schildern?
Ja, klar, gerne.
Gerne, also AO.de hat sich auf weiße Ware konzentriert. Erstmal absolut unsexy. Also
quasi so Private Label mäßig oder was
ist das? Ja, so Waschmaschinen.
Ach, genau, stimmt.
Waschmaschinen, ja. Kühlschränke und sowas. Stimmt, also ja. Hört sich absolut nicht nach einer geilen Branche an. Kann aber interessant werden, weil in diesem Bereich geht es nicht nur um den Preis, obwohl sie beim Preis auch schon ziemlich gut sind, sondern auch um das Einkaufserlebnis, dass jemand kommt mit dem Transporter, derjenige, der im Transporter ist, eine gewisse Kompetenz hat, eine Expertise und mir diese Maschine auch gleich anschließt. Wenn ich dann nämlich Stunde, zwei, drei investieren muss, um einen Kühlschrank anzuschließen oder die Waschmaschine dicht zu bekommen, dann habe ich auch wieder ein schlechtes Einkaufserlebnis. Und die sorgen dafür, dass mit ihrem geschulten Personal halt die Ware gleich ankommt, angeschlossen wird und der Kunde Freude hat, dass es funktioniert. Und darüber hinaus nehmen sie halt die alten Maschinen auch mit und recyceln es. Und so hat man mehr einen Kreislauf. Und da kann ich mir vorstellen, dass langfristig gedacht, da nicht nur Amazon halt dominant agiert, sondern auch AO.de ein ganz guter Treiber sein kann und eine ganz gute Marktstellung sich erarbeiten kann.
Okay, das ist dann tatsächlich auch ein deutsches Small Cap oder? Weil die kannte ich bislang wirklich noch gar nicht.
Leider nicht. Die sind in Bergheim, das ist der Deutschlandsitz, aber sie kommen aus Großbritannien und haben sich dann in Großbritannien gut durchgesetzt. Das ist ja auch ein hart umkämpfter E-Commerce-Markt und haben dieses Modell im Prinzip nach Deutschland gebracht und probieren es jetzt hier auch aufzubauen. Und sie sind profitabel und das macht dann schon Spaß und wachsen halt mit ungefähr dick über 50% und das bin mal gespannt, wie es langfristig weitergeht, aber mir gefällt das Investment aktuell.
Hört sich wirklich spannend an, werde ich mir auf jeden Fall nochmal näher anschauen. Was mich jetzt bei JD.com auf jeden Fall nochmal interessieren würde, ist deine Einschätzung zum Thema China, weil auch das, was du ja auch gesagt hast, ist gerade in aller Munde. Und ich würde da gerne mal wissen, wie siehst du denn das ganze Risiko, wie da die chinesische Regierung eingreifen könnte und ob das gefährlich ist, gerade wenn man ADRs anschaut oder diese VIE-Konstruktion?
Okay, fangen wir mal an bei den Eingriffen der chinesischen Regierung. Sagen wir schlussendlich, wünschen wir uns das ja in Europa beziehungsweise in den USA auch, dass der Onlinehandel ein bisschen mehr reguliert wird. Dass da halt nicht auf den kleinsten Leuten das große Business ausgetragen wird, sondern dass auch diejenigen, die es ausliefern, davon profitieren und vernünftige Löhne bekommen. Und solche Ansätze fährt ja auch die chinesische Regierung. Und dahingehend finde ich, es muss nicht unbedingt nachteilig sein für uns Aktionäre, sondern es kann das Business auch einfach nachhaltiger machen, indem man dafür sorgt, dass alle davon profitieren, dass der Mindestlohn eingehalten wird, dass nicht irgendwie Preiskämpfe ins Unendliche getrieben werden und dann keiner mehr gewinnt, sondern dass es auf ein nachhaltiges Level gehoben wird, dieses Online-Business. Dementsprechend muss man schauen, wie sich genau auswirkt, aber es ist nicht nur negativ, sondern es kann auch das ganze Ding auf ein neues Level heben und wir im Prinzip nachhaltig dann wir als Aktionäre dann davon profitieren. Zu der Thematik ADRs. Also von ADRs rate ich ab, weil ich nicht genau weiß, wie sich der Wirtschaftskrieg zwischen USA und China weiter zuspitzt. Und generell ist es für mich schwer, halt politische Maßnahmen vorherzusagen. Deswegen würde ich bezogen auf die ADR-Thematik immer in Hongkong kaufen, wenn möglich. Das ist für mich einfach der bessere Weg. Und zu JD.com, es gibt da Regulierungen, wie zum Beispiel, dass halt das Dumping untersagt wird, dass man die Preise unter Einkaufspreis weitergibt. Es gibt noch weitere Regulierungen hinsichtlich Datenanalyse der Kunden, aber sorgt auch dafür, dass die Leute, die Unternehmen wie JD.com, die schon länger im Markt sind, halt durch ihre Reputation zum einen halt automatisch Nachfrage erfahren, weil sie bisher einen guten Job gemacht haben. Warum soll das nach der Regulierung anders sein? Und zum anderen haben die halt selber durch ihre Größe schon eine gewisse Verhandlungsmacht, auch hinsichtlich der Preise mit Lieferanten. Und deswegen ist gerade dieses Preisthema wahrscheinlich eher eine Chance für so Unternehmen wie JD.com, weil sie eh recht günstig anbieten können durch ihre größeren Skaleneffekte.
Okay, ja, spannende Einschätzung, weil theoretisch ist ja der Eingriff gerade bei den Bildungsanbietern doch ein bisschen drastischer gewesen. Gut, ist auch ein anderes Thema, ne? E-Commerce wird man jetzt mal nicht eben, glaube ich, sagen, macht das mal einen Profit. Aber JD.com zum Beispiel als IT-Firma, selbst wenn die in Hongkong handelbar sind, sind die ja, glaube ich, auch über so eine VIE-Struktur aufgelegt, die ja sehr im grauen Bereich sind. Oder sind die quasi direkt?
Bin ich bei dir, einen gewissen Graubereich gibt's da. Das muss man wirklich sagen, dass das größte Risiko da einfach die Eigentümerstruktur ist, dass man von jetzt auf gleich einfach einen Totalverlust im Portfolio haben kann. Deswegen sollten wir auch die China-Aktien nicht zu hoch gewichten. Also ich habe das jetzt so gehandhabt bei mir in der König E-Commerce Firma, dass ich nicht über 20% fahre. Das ist für mich sozusagen dieser Puffer, okay, 20% bin ich in China dabei, kann davon profitieren, dass einfach die Mittelschicht da wohlhabender wird, deswegen wahrscheinlich auch mehr online einkauft und sozusagen die Modelle, die jetzt existieren, zwar ein bisschen regulierter, aber wahrscheinlich dennoch gute Geschäfte machen in Zukunft.
Okay, ja. Ja. Wie gehst du denn überhaupt grundsätzlich an deine Investments an? Also woher generierst du meist die Idee und wie schaust du dir die Firma dann an?
Bei mir ist es so, dass ich viel auch mir Filter gebaut habe, die ich durchgehe, auch mittlerweile eine größere Watchlist habe, die ich durchgehe. Und dann schaue ich auch immer, wenn ich mir ein Unternehmen betrachte, wer ist die Konkurrenz? Und von gerade der Konkurrenzanalyse oder dem Gespräch mit dem Management. Wenn man zum Beispiel das Management fragt, das finde ich auch eine ganz spannende Frage, aufs Management bezogen. Hey, wen siehst du denn als größten Konkurrenten und was kann man sich von denen abschauen? Das ist natürlich eine Frage, die einen riesen Einblick gibt in das Unternehmen und auch in dem Manager. Also wie offen kommuniziert er gegenüber uns Analysten und Investoren, wie blickt er auf die Branche? Das sind dann Statements, die helfen einem weiter, auch andere Investments zu finden. Und so von der Herangehensweise her, ich check Unternehmen erst nach Filter, such gerne nach eigentümergeführten Unternehmen, das heißt, wo das Management beteiligt ist, möglichst, wie ich schon geschildert habe, einfach die Beteiligung deutlich mehr wert ist als das Jahresgehalt. Wenn das stimmt und ich das Geschäftsmodell verstehen kann, schaue ich mir dann die Konkurrenzsituation an, baue im Prinzip ein DCF-Modell oder ein anderes Modell, wo ich das Wachstum berücksichtige und dann schlussendlich schaue ich mir dann nochmal im Detail das Management an, kann man mit dem Management sprechen, wie sind die Erfahrungen, wie ist die Kommunikation, ist sie transparent? Und wenn das eigentlich alles gelingt und ich sozusagen bei meinen Ampeln grüne Leuchten sehe, dann investiere ich in das Unternehmen, wenn der Preis stimmt. Und das ist ganz entscheidend, dass man gerade auch auf den Preis achten sollte. Also ich für mich bin antizyklischer Investor. Ich habe zum Beispiel sehr viel gekauft, direkt in der hektischen Phase April 2020. Jetzt gegenwärtig fällt es mir sehr schwer, neue Investments zu tätigen. Aber irgendwann kommt auch wieder die Zeit, wo man da auch weitere Schnäppchen machen kann.
Hattest du dann quasi eine Cashquote parat, um dann auch zuschlagen zu können? Oder wie handhabst du das quasi mit Cash-Management, um dann halt gegebenenfalls auch zugreifen zu können?
Genau, ich hatte ein bisschen Cash, also ungefähr 20%, 20-25%. Weil ich mir halt auch manchmal so allgemein rauszoomen aus der Detailanalyse und schau mir halt auch die Märkte an. Dahingehend ist aktuell Gier am Markt, sind die Marktteilnehmer gierig, wie sind so fundamentale Kennziffern, wie zum Beispiel der Buffett-Indikator, der einfach die aktuelle Marktkapitalisierung ins Verhältnis setzt zur aktuellen Weltwirtschaftsleistung. Da muss man natürlich auch immer berücksichtigen, dass da zum Beispiel deutsche Hidden Champions nicht berücksichtigt sind in der Weltmarktkapitalisierung oder dass da es auch immer schwierig ist, genaue Annahmen zu treffen. Also sollte man sich auf diesen Indikator nicht allein verlassen, sondern man muss dann so ein bisschen dieses Sentiment abklopfen und schauen, hey, ist es vielleicht sinnvoll, jetzt eher die Dividende, die man bekommt, nicht zu reinvestieren oder einige kleinere Verkäufe zu tätigen, dass man einfach Cash hat, wenn wieder Angst am Markt ist.
Wie handhabst du das denn jetzt gerade quasi? Also baust du aktuell gerade Cash auch und wie hoch ist quasi jetzt die Quote so?
Ich baue aktuell kein Cash auf, weil ich glaube, dass es einfach keine Alternativen gibt zu Aktien und manche Aktien wirklich noch Potenzial haben und eine gewisse Unterbewertung zeigen. Auch mit der China-Problematik. Also gerade in China kaufe ich aktuell auch regelmäßig. Dementsprechend hatte ich vielleicht die Cash-Quote, die ich hatte, vor 2-3 Monaten eigentlich da wieder reinvestiert, weil schon einige Unternehmen kräftig gefallen sind. Dahingehend, ich baue aktuell nicht Cash auf, weil ich schon davon ausgehe, dass die Marktteilnehmer an sich eher neutral unterwegs sind. Es sind wenige, die wirklich gierig sind. Es gibt natürlich einzelne Gruppen, die sich zum Beispiel um GameStop kümmern, die sind schon gierig, aber das ist nicht mein Metier, sondern ich probiere dann einfach langfristig Cashflows zu analysieren und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, dass ich einfach gegenwärtig eine gewisse Sicherheitsmarge bekomme, das heißt, dass der innere Wert, der sich zusammensetzt aus den Cashflows, die in Zukunft kommen, höher ist als der aktuelle Aktienkurs, dann kaufe ich Schritt für Schritt.
Alles klar, ja. Wenn du jetzt quasi nochmal von oben auf dein Gesamtportfolio drauf schaust, dann ist quasi dein, sag ich jetzt mal, also natürlich neben so ein paar Pufferkonten, ist dein gesamtes Vermögen quasi die König E-Commerce Holding im Endeffekt und dann halt quasi das Portfolio, was da drin ist, oder hast du auch noch ein paar Immobilien oder wie ist quasi so dein Gesamtportfolio strukturiert?
Immobilien habe ich aktuell nicht. Ich konzentriere mich voll auf Aktien. Aber da ist im Prinzip diese König E-Commerce, die gibt's jetzt seit 3 Jahren. Ich hatte aber vorher schon ein privates Aktienportfolio und das habe ich im Prinzip dann parallel noch laufen. Aber sagen wir mal, ungefähr 80% meines Vermögens liegt in der König E-Commerce.
Alles klar. Und da ist quasi diese Aufteilung nach so circa 20% private Beteiligung noch mit drin und 80% öffentlich gehandelte Aktien.
Genau.
Wie ist da so die restliche Länderallokation, sagst du? Wenn du so sagst, China möchtest du nicht über 20% gewichten, bist du dann vor allem in Deutschland oder USA oder wo bist du da so unterwegs?
Genau wie du sagst, ich guck's parallel nach, muss ich zugeben. Aber der Mehrteil ist in den USA, weil es da schon sehr spannende Geschäftsmodelle gibt. Angefangen von den großen Tech, die eigentlich jeder kennt, die auch aus meiner Sicht recht günstig waren während der Corona-Krise. und sich ja seitdem auch wieder stark erholt haben, also teilweise über 100% im Plus stehen.
Ich meine, vor allem sind die Gewinne ja auch krass gestiegen, muss man ja auch sagen. Also wenn man sich ja so Tech-Aktien anguckt, dann sind ja die großen Tech-Firmen sogar immer noch quasi mehr oder weniger günstig, je nachdem, wie man sie sich anguckt, also zumindest nicht so heftig überteuert wie manche andere Sachen.
Das stimmt. Also ich habe das mal auf Basis vom Graham KGV ausgewertet erst vor kurzem. Also es ist ja wirklich auch überraschend, dass gerade wenn das Leben draußen wieder losgeht, was wir jetzt gesehen haben im zweiten Quartal, dennoch die Gewinne und die auch die Umsätze extrem gestiegen sind von den Großen. Also ob es jetzt Apple sind, Alphabet, Facebook oder auch Microsoft. Die sind ja wirklich stark gestiegen und im Verhältnis dazu ist das KGV eigentlich human. Also das KGV pendelt um die 30 und da habe ich das jetzt noch nicht cashbereinigt. 30er KGV heißt für mich, das Unternehmen muss, sagen wir mal, zwischen 12% und 15% wachsen. Die sind aber in der Regel alle mindestens 25% gewachsen. Und da kann man natürlich sagen, okay, Corona-Krise klingt langsam ab, aber die Leute sind gewohnt, im Internet unterwegs zu sein. Und da dieses Corona-Thema einfach nicht mehr so stark vorhanden ist, sinkt auch die Unsicherheit und die Leute geben mehr Geld aus, halten also weniger zurück. Und dadurch hat natürlich Alphabet und Facebook einen Vorteil, dass man mehr Werbung oder dass mehr Werbung gemacht wird von Partnern auf der Seite und man deswegen natürlich auch mehr Geld verdienen kann. Also aktuell sind die Treiber hier wirklich noch intakt und auch der Preis stimmt aus meiner Sicht.
Ja, ich denke auch mal, gerade Facebook und Alphabet, die haben ja auch enorm davon profitiert, dass so Out-of-Home-Budgets und so weiter jetzt definitiv Richtung Digital-Internet verschoben wurden und die natürlich da den großen Marktanteil auch abgreifen. Und Amazon ja mehr oder weniger auch, die ja auch ein wirklich großer Werbeplayer mit deren eigenen Search-Ads quasi jetzt geworden sind.
Ja, das ist ein hochprofitables Geschäft.
Auf jeden Fall. Ja, wenn man jetzt noch so ein bisschen auf dein Investment schaut, was würdest du denn sagen, ist dein größter Fehler? Also
mein größter Fehler war jetzt im Nachhinein aus meiner Sicht, dass ich gerade am Anfang zu sehr billige Unternehmen gekauft habe. Das heißt, niedriges KGV, möglichst unter Buchwert. Das hat aus meiner Sicht aktuell nicht mehr die große Bedeutung. Das heißt, Buchwert, da steckt das Eigenkapital drin. Sobald Unternehmen halt Aktienrückkäufe machen, kann sein, dass allein wegen diesen Aktienrückkäufen das Eigenkapital rückläufig ist. Das heißt, also auf Eigenkapital würde ich gegenwärtig nicht mehr diesen großen Wert legen. Und darüber hinaus habe ich mal einen Totalverlust erlitten, weil ich zum einen halt sehr strikt nach Preis investiert habe und zum anderen halt die Bilanz oder eine schlechte Bilanz im Kauf genommen habe. Und das waren für mich die größten Fehler, daraus habe ich gelernt. Also ich brauche jetzt immer eine gute Bilanz. Das heißt für mich, die Nettoverschuldung, die das Unternehmen auf der Bilanz hat, sollten möglichst innerhalb von 3 Jahren durch den gegenwärtigen Free Cashflow abgetragen sein. Das heißt also, Nettoverschuldung zu Free Cashflow-Verhältnis von unter 3 brauche ich, um zu investieren. Und darüber hinaus brauche ich halt wirklich Unternehmen, die wachsen und die das Geld zu vernünftigen Renditen einsetzen. Sozusagen die Zinseszinsmaschinen möchte ich direkt im Depot haben.
Ja, das ist am lukrativsten dann, wenn es sich schön weiter für Zinseszins, das macht dann Spaß. Und das leitet auch perfekt quasi über zur nächsten Frage, was du nämlich als deinen größten Investment-Erfolg bezeichnen würdest.
Also mein größter Erfolg, rein auf Investment bezogen, und das rate ich auch jedem, gerade am Anfang des Investieren macht man Fehler. Also ich habe damals einen Totalverlust erlitten, aber ich habe den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern bin weiter an dem Thema dran geblieben und habe mich nicht erschrecken lassen. Also gerade wenn man mal mit Älteren spricht, die gerade zu Dotcom-Blase investiert haben, die haben gesagt, Aktien sind nichts für mich, das ist Teufelszeug, ich möchte das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Jeder macht am Anfang Fehler, man muss dranbleiben und man muss Schritt für Schritt dann auch Wissen aufbauen. Und wenn man das hat, kann man sehr erfolgreich sein an den Börsen. Und wenn man auch so ein bisschen seine Emotionen im Griff hat, das ist für mich das Wichtigste, was ich gelernt habe in der Vergangenheit. Also nicht von den Emotionen leiden lassen, nicht gierig werden, sondern wenn andere ängstlich werden, dann genauer hinschauen, dann schauen, brennt es wirklich oder kommt da nur Rauch aus der Hütte? Und wenn man zu dem Entschluss kommt, da gibt es Unterbewertungen, das kann langfristig ein guter Investment-Case sein, dann sollte man das machen.
Ja, das war auch immer so ein bisschen mein Fehler. Also ich habe teilweise echt gute Investments mir herausgearbeitet, fand die auch eigentlich cool, nur habe dann nie investiert. Und das war dann immer das Problem, weil danach sind die mir dann davongelaufen und man muss es halt dann auch mal machen so und nicht nur drüber nachdenken.
Das stimmt. Also das war für mich auch ein Case, dass ich einfach am Anfang zu sehr den Preis gewichtet habe und mittlerweile ist der Preis wichtig, also ich brauche eine gewisse Sicherheitsmarge, aber wenn die Qualität stimmt und das Management, dann würde ich das deutlich höher gewichten, jetzt bei meiner Investmententscheidung als dem Preis.
Wenn wir jetzt mal die Augen nach vorne richten, was würdest du denn so als deine finanziellen Ziele für die Zukunft noch bezeichnen?
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also schlussendlich möchte ich mit meiner Holding schon an die 20% über langfristigen Horizont jedes Jahr verdienen. Und das halt mit vernünftigen Investments. Das ist so meine Zielsetzung. Und schlussendlich kommt man dann irgendwann auch in den Bereich, dass man halt rein vom Investieren leben kann. Und das ist so langfristig meine Zielsetzung.
Ja. Jetzt hast du eben schon einige Male ein paar Bücher angesprochen und gerade als Investor habe ich tatsächlich noch bislang wenige kennengelernt, die nicht gerne lesen und ich schätze mal, du zählst auch dazu. Welche Bücher haben dir denn persönlich weitergeholfen und würdest du auch weiterempfehlen?
Also anfangen würde ich schon mit so alten Büchern, die Graham damals geschrieben hat, wie zum Beispiel Intelligent Investieren. Wenn man dann ein bisschen tiefer in der Problematik drin ist oder sich dem Thema nähert, kann ich noch das Buch empfehlen, Capital Return. Ich kann dir im Prinzip dann auch mal einen Link schicken. Magst du das drunter setzen?
Genau. Wir packen die dann in die Shownotes, dann kann die jeder da auch direkt öffnen.
Genau. Das hat mich sehr geprägt, beziehungsweise auch mir hinsichtlich Wettbewerbsvorteile. Was gibt's denn für Wettbewerbsvorteile? Wie werden die gelebt? Und wichtig, wie entwickeln sie sich? Also Wettbewerbsvorteile müssen eigentlich von Jahr zu Jahr größer und stärker werden, sonst wird irgendwann die Konkurrenz kommen und das Unternehmen dann, was man gerade betrachtet, leiden müssen. Also das ist ein wichtiges Buch von John Mihaljevic, das Handbuch von Value Investing, finde ich auch ganz spannend. Also das hat mich auch geprägt. Das waren es eigentlich im Großen und Ganzen.
Also sehr cool. Also sind auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinkt. Zwei davon kannte ich tatsächlich auch noch gar nicht. Also in Capital Return und das Handbuch, das sagte mir bislang noch gar nichts. Werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen, ob das was für mich ist. Gehen wir weiter. Eine beliebte Frage hier im Podcast ist immer das auf Null setzen, der große Reset sozusagen. Sagen wir jetzt rollenspielmäßig, du wachst morgen in einem Körper eines anderen auf und dieserjenige hat einen Angestelltenjob mit einem Einkommen von circa 1.500 Euro netto und 10.000 Euro liegen auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und du musst als neuer Mensch neu beginnen, hast aber noch dein heutiges Wissen. Was würdest du machen?
Oh, das wäre echt toll. Also wie ich gesagt habe, ich war ja Industriemechaniker und habe in dem Bereich gearbeitet, hatte aber einfach nicht das Wissen, was ich jetzt habe. Also was war ich damit? Einfach die Brille, dass alles, was ich nutze, was ich täglich gebrauche, auch die Möglichkeit eventuell hat, dass ich da rein investieren kann. Zum Beispiel damals als Industriemechaniker gab es jede Menge Hochregallager oder halt Gabelstapler. Die wurden gebraucht, die wurden gewartet, da wurde rein investiert, das wurde automatisiert. Das ist ein Riesenmarkt und dieser Markt geht allzu weiter. Und wäre ich damals schon in der Lage gewesen, das zu erkennen und hätte kleines Geld auf zum Beispiel den Hochregallagerhersteller Kardex oder Jungheinrich, den Gabelstaplerhersteller, gesetzt, dann hätte sich das auf jeden Fall ausgezahlt, also auch hinsichtlich Dividende. Deswegen würde ich schon sagen, schaut euch im Alltag um, schaut, was ihr nutzt, schaut, welche Produkte ihr mögt, und nehmt das Wissen, was eigentlich jeder hat, der nur einigermaßen mit offenen Augen durch die Welt läuft, und schaut, ob man da vielleicht rein investieren kann. Und dann kann man auch mit kleinen Beträgen dann von einer vernünftigen Wertschöpfung profitieren. Und man hat sozusagen Expertenwissen, weil man das Produkt täglich anwendet und man wirklich abschätzen kann, ist es gut oder ist es nicht. Dann hat man teilweise einen Vorteil gegenüber den Finanzexperten und den sollte man dann nutzen.
Ja, wirklich ein ganz wichtiger Tipp, weil ich meine, niemand hat so einen guten Einblick in eine Branche wie man selber, wenn man darin arbeitet. Also das, ja. das vergessen die Leute tatsächlich immer wieder, habe ich das Gefühl. Und das ist echt ein cooler Punkt, dass du das ansprichst.
Ja, das ist den Leuten überhaupt nicht präsent. Also es gibt ja dann im Nachhinein so Stories, dass eine Krankenschwester sich zur mehrfachen Millionärin gemacht hat, weil die einfach wusste, welche Medikamente eingesetzt wurden in ihrem Klinikum, dass das gut sein muss. Und darüber hinaus hat sie halt da erst mit kleinen Summen investiert. Und dann wirkt natürlich der Zinseszinseffekt. Wenn ich anfange mit kleinen Summen, bekomme ich dann Dividenden, dann wird es dann nachhaltig mehr und irgendwann kann ich mich dann auch Millionär nennen. Und das ist das Schöne. Und das ist jetzt nicht nur auf die Krankenschwester bezogen, sondern auch, wenn man bei sich im Haushalt schaut, welche Produkte als Reinigungsmittel vorhanden sind oder was dann besonders gut geht. Solche Erfahrungswerte kann man auch nutzen. Man muss bloß einfach dann sagen, hey, ich setze jetzt mal die Brille als Investor auf. Ich schaue mir an, ob das Unternehmen vielleicht solid dasteht von der Bilanz. Da muss man natürlich ein bisschen Wissen aneignen, beziehungsweise wie da der Preis der Aktie aussieht. Und dann kann ich das auch als Investment nutzen. Also das finde ich super spannend. Jeder sollte seine eigenen Vorlieben dann einfach auch nutzen, um vernünftige Investments zu finden.
Ja, ja. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Dann noch die gute, aber beliebte Frage. Wenn du jetzt den Hörern einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
Also der Tipp ist ganz einfach, man muss, kann zu jeder Zeit mit Investieren anfangen, man muss investieren und wenn man die Möglichkeit hat und die Nerven im Griff, wenn es hektisch wird an den Börsen, wie es jetzt aktuell in China der Fall ist oder wie es eigentlich überall war im April letzten Jahres, dann genauer hinschauen, dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr investieren als sonst, vielleicht die Sparpläne verdoppeln oder je nachdem, wie man da rangehen möchte, das zahlt sich langfristig aus.
Ja, wirklich sehr cool. Viele spannende Insights auf jeden Fall dabei mit echt guten Tipps bei dir. Wenn jetzt die Leute noch mehr von dir erfahren möchten, wo kann man dich finden und gegebenenfalls auch erreichen? Du bist ja, glaube ich, recht aktiv auf LinkedIn, nicht wahr?
LinkedIn ist für mich die beste Plattform, weil da halt auch eine coole Kommunikation stattfindet. Also da gibt's viele Experten, die Wissen haben. Und wenn man dann vernünftige Beiträge macht, vernünftige Kommentare bekommt, das macht richtig Spaß. Darüber hinaus bin ich noch aktiv auf Twitter, auf Insta. Aber man kann auch einen Blog besuchen, den ich zusammen mit meinem Bruder mache. Das ist königsinvestor.de. Da schildern wir auch ab und zu ein paar interessante Investments, die dann auch in der Beteiligungsholding König E-Commerce drin sind.
Sehr cool, sehr cool. Werden natürlich auch alle in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr da mehr von Florian erfahren wollt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Wirklich spannende und gute Inhalte. Also ich folge dir ja auch auf LinkedIn. Wir sind da ja auch befreundet. Ja, ist echt spannender Content. Und vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. War wirklich ein cooles Gespräch. Und ja, die letzten Worte, die gehören dir.
Gerne, Tim, hat mich sehr gefreut. Super wichtig, dass man über Investment spricht, dass man Investoren, sagen wir mal, vors Mikrofon holt, die ihre Story schildern können, weil so entsteht dann eine Investmentkultur und das brauchen wir im deutschsprachigen Raum. Wir brauchen eine Investmentkultur. Man soll sich nicht nur von Fehlern abschrecken lassen, sondern man soll aus Fehlern lernen und so kann man nachhaltig erfolgreich werden als Investor und so halt auch nicht in die Altersarmut schlittern, sondern sich da einfach ein vernünftiges Polster aufbauen.
Perfektes Fazit. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao, servus, danke.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.